Wir haben ein neues Niveau in diesem Podcast erreicht, Uli. Wir können, ja, wir können die Zukunft vorhersagen. Konnten wir wahrscheinlich schon immer. Jetzt wissen wir es. Ich hatte am Mittwoch keinen Urlaub und du warst nicht im Stadion. Der Club hat verloren. So ungefähr haben wir es angekündigt, oder?
Das war so die Prognose, ich glaube, ja.
Dann müssen wir uns ab jetzt noch mehr Gedanken oder ab jetzt endlich mal Gedanken darüber machen, was wir hier so sprechen in diesem Podcast, wenn das dann alles in Erfüllung geht.
Ja, vor allem solltest du dir Gedanken machen, wenn du wieder in Urlaub gehst.
Ja, wie gesagt, ich bin ja in Verhandlungen mit unserer Chefredaktion und man ist dort gewillt, meinem Begehren stattzugeben. Aber noch sind wir nicht endgültig durch. Wir reden über Fußball, oder?
Ja, gute Idee. Oder über Bier? Nee, heute mal nicht. Heute mal nicht über Bier.
Doch, jetzt wo du sagst, Lindenbräu-Festbier, habe ich mir gedacht, wär schön. Gibt's aber nicht mehr so lange, sondern bloß noch bis zu den Weihnachtsfeiertagen. Also falls du da irgendwo rankommst, nehme ich den Kasten am Garten.
Uns wurde ja über Twitter wurde uns ja ein Bier empfohlen, also vor allem von der Größe her.
Bestimmt.
Diesen Bierkasten.
Ja, der wäre auch okay. Wie kriegen wir jetzt die Kurve? Gar nicht. Ihr hört Kadepp, Club-Podcast von nordbayern.de, auch wenn man es nicht immer merkt. Mein Name ist Fadi Kiblavi. Uli Dickmeier ist da und einer, der sich mit Fußball auskennt. Florian Zenger, hallo.
Servus.
Dann sind es jetzt eineinhalb, die sich in diesem Podcast mit Fußball auskennen, weil mir wurde ja heute auf Twitter ein etwas vergiftetes Lob zugesprochen. Moment, ich schau mal, ob ich es finde. Dass ich den Podcast weitermachen soll, weil sonst den Kollegen mit ihren sportjournalistischen Ansprüchen die notwendige Lockerheit fehlt. Also da ich keine sportjournalistischen. Vielen Dank dafür. Ich lasse mir jetzt dann von euch mal Fußball erklären und vor allem dieses Spiel bei Holstein Kiel, das wir gestern Abend alle gesehen haben, dass der Club 1-0 verloren hat. Aber vorher stellt uns Thomas Korell noch den Sponsor dieses Podcasts vor. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Was sagt es denn eigentlich über den nominativen Determinismus aus, wenn Uli Dickmeier, Florian Zenger und Fadi Kiblavi an einem 17. Dezember im Jahr 2020 einen Podcast aufnehmen über den ersten FC Nürnberg? Flo?
Ja, da müsste ich jetzt wissen, was Kiblavi auf Deutsch heißt.
Das ist gar nicht deutsch.
Doch oberpfälzisch.
Ich behaupte immer, das ist oberpfälzisch. Mir hat es tatsächlich mal ein Arabisch-Professor an der Uni erzählt, ohne dass ich es wissen wollte. Kiblavi ist, glaube ich, bedeutet der Richtung Mekka betet, weil Kibla wohl diese Richtung ist oder sowas. Und Fadi heißt entweder der Erleuchtete oder der Auserwählte.
Oh. Ja. Du hast quasi mich auserwählt. Mein Nachname heißt Zangenmacher. Also dass ich jetzt jemanden in die Zange nehme und der Uli.
Möchte bei mir eigentlich nichts reininterpretieren.
Dann nimm mal jemanden in die Zange, Florian Zenger. Zum Beispiel mich. Ich fand nämlich das Spiel des ersten FC Nürnberg am Mittwochabend in Kiel gar nicht so schlecht.
Ja, da sind wir uns gar nicht so uneinig,
zumindest
bis zur Halbzeit überhaupt nicht. Also bis zur Halbzeit fand ich es eigentlich erstaunlich, wie gut die erstens das wegverteidigt haben. Also eigentlich fast überhaupt keine großen Chancen, mit Ausnahme von so ein paar Kopfbällen. Und hatten aber immer mal wieder so Phasen drin, wo sie früh gepresst haben, wo dann tatsächlich auch ja Kiel ein bisschen unter Druck geraten ist. Es ist halt dann nur irgendwann so ab der 55., 60. ist halt dann irgendwann so, das haben sie sich dann zu tief hinten reindrängen lassen und haben halt quasi gar nichts mehr nach vorne gemacht. Und dann war es dann auch nimmer schön und nimmer so gut. Aber also ist halt auch immer die Frage, welchen Anspruch hat man an den FCN? Das war halt dann auch mit Kiel, sagen wir mal, eine Mannschaft, die da jetzt nicht ganz zu Unrecht vorne drin steht, auch wenn sie durchaus verwundbar gewesen wären, meiner Meinung nach.
Kannst du das so akzeptieren, Uli, oder bist du kritischer? Du bist ja der Mann für die,
ich bin immer der
für
Böse.
Die kritischen Nachfragen während der PK.
Ja, also es hat irgendwo habe ich gelesen, jemand hat geschrieben, das wäre eine Schande gewesen, das Spiel, das ist ein Quatsch. Also ich fand es auch ganz klar, wenn das Tor nicht fällt, dann sprechen wir heute über eine überzeugende Defensivleistung und taktisch alles richtig gemacht. Dummerweise fällt das Tor halt, dann ist das natürlich alles wegen Makulatur. Aber sehen wir der Flo, also ich fand es ordentlich verteidigt defensiv bei einer Mannschaft, die erwiesenermaßen nicht schlecht ist. Und ja, irgendwann hat man sich dann aber halt wieder zu sehr aufs Verteidigen beschränkt und dass dann halt mal einer durchrutscht und der Herr Bartels das dann auch noch wunderschön, muss man ja zugestehen, wunderschön vollendet, das macht das Ganze dann natürlich wieder nicht so schön. Also fußballerisch nach vorne war wenig, also viele Chancen habe ich jetzt nicht notiert. Es war eigentlich am Anfang von Lohkämper, wo man keiner so recht weiß, warum das jetzt abgepfiffen wird.
Ja, ein Skandal. Eine
dicke Chance gewesen, Skandal. Aber ansonsten waren es natürlich nach vorne, war es schon sehr überschaubar, das Ganze.
Unser Kollege Wolfgang Laas hat nach dem Spiel in der Pressekonferenz eine Frage gestellt, warum es nicht früher mutiger war vom 1. FC Nürnberg. Hat das was mit Mut zu tun gehabt in euren Augen?
Nicht unbedingt. Also ich finde, Mut ist schwierig, weil es ist, gehört eigentlich ja auch Mut dazu, zu sagen, so, wir lassen euch kommen und wir vertrauen darauf, dass wir's alles wegverteidigen. Das ist ja auch eine Form von Mut. Ich denke, was gemeint ist, ist, dass es offensiv halt nach vorne relativ wenig Ideen gab und halt auch wenig zustande kam. Also es gab einen einzigen Schuss, der wirklich aufs Tor kam. Das war Hanno Behrens, ich glaube in der 92. oder so. Und da ist auch die Frage, ob der wird halt auch als Schuss aufs Tor gewertet, weil der Torwart dran ist. Wer weiß, ob der wirklich oder ob er an die Latte wäre oder drüber oder sonst irgendwas. Aber das ist alles. Klar hast du vorher andere Situationen. Du hast auch die eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo Lohkämper vor Gelios ist und einfach nicht abschließt, sondern der Gelios sich dann den Ball krallt.
Was ich gar nicht so als so deutliche Torschance in Erinnerung habe. Also mir kam das jetzt nicht so vor, als wäre da fahrlässig was verspielt worden, aber der Trainer monierte das im Anschluss auch.
Ja, der steht, der Torwart kommt raus, Lohkämper hat einen Ball, wenn er schießt, das Tor ist letztlich, klar, da sind dann die Verteidiger, aber man kann zumindest mal abschließen, finde ich.
Ja, also es war zu wenig nach vorne. Andererseits ist es doch gerade so, während des Spiels immer, das ist so typischer Zweitliga-Fußball, bei dem du dann irgendwann halt das eine Tor schießen musst, das dann Kiel, also defensiv, widerstandsfähig und dann vorne drauf hoffen, dass mal einer reinfällt,
was in der Saison ja auch immer geklappt hat, ne? Das erste Spiel, in dem der Club kein Tor geschossen hat in der Saison. Also vielleicht haben sie wirklich darauf vertraut, dass dieser Lucky Punch schon noch irgendwie kommt. Mit dem Rückenwind von Würzburg, keine Ahnung. Aber dafür haben sie trotzdem zu wenig getan. Also Scheffler fand ich eigentlich das erste Spiel, wo er so richtig komplett abgemeldet war, eigentlich gar keine Aktion hatte. Bei Lohkämper war dann auch irgendwie so letzte Entschlossenheit gefehlt in diesen angesprochenen Situationen. Schleusener fand ich, das Tor machte eigentlich ganz gut, dass er dann wohl doch abseits war.
Ja.
Knapp. Kann man, glaube ich, so akzeptieren. Aber abgeschlossen hat das eigentlich gut. Es war halt aber auch leider seine einzige Szene, die er hatte.
Also der Club bleibt sich treu, kann entweder Defensive oder Offensive, aber
beides
zusammen. Nie so beides zusammen, oder? Einsprüche?
Ja, nee, nicht. Die Frage ist, inwiefern da wirklich, ich überlege gerade, ob man ein Spiel hatte, wo man Osnabrück war vielleicht so ein Spiel, wo beides eigentlich ziemlich gut geklappt hat.
Mhm.
Aber sonst eher selten, weil man ja natürlich auch dazu sagen muss, auch die zwei Spiele davor, die jetzt gewonnen worden sind, da war ja eigentlich auch offensiv schon
nicht so,
dass nicht so wahnsinnig viel funktioniert hat, aber man hat halt seine wenigen Chancen gemacht. Und wenn man dann halt einmal ein Spiel hat, wo man die wenigen Chancen nicht macht, dann kommt halt sowas bei raus.
Warum ist das so schwierig mit dem Club und der Offensive? Jeder erzählt immer seit jetzt Monaten, wie stark besetzt diese Offensive eigentlich ist und wer da auch alles noch auf der Bank sitzt, aber trotzdem
kommt es. Ja gut, wir haben
klappt es nicht so.
20 Tore geschossen, das ist jetzt nicht so schlecht,
die Ausbeute. Aber, ja, es wird ja immer, also wir diskutieren ja jetzt nicht das erste Mal so über diesen offensiven Vortrag, oder?
Kiel hat übrigens auch 20 Tore geschossen, ist Tabellenerster, hat man nachgeschaut. Also von der Offensivbilanz her, von der reinen Torbilanz her, ist es durchaus fürs obere Drittel tauglich, sage ich mal.
Ja. Muss man halt natürlich irgendwie so ein bisschen bedenken. Ja, also Club extrem kopfballstark, 7 von den 20 sind Kopfballtore, dann halt auch viel aus dem Konter raus, ich glaube 5 oder 6 nach Kontern. Das sind halt alles so Faktoren, wo man sagt, wenn man sich vorstellt, der Offensive ist stark, man hat ja so gewisse Vorstellungen. Eine starke Offensive ist eine wie jetzt zum Beispiel das, was Fürth in Nürnberg gespielt hat. Die spielen einfach viel hin und her, die spielen auf die Schnittstellen und kommen dann zu Abschlüssen. Eine starke Offensive kann aber natürlich genauso eine sein, die einfach sofort umschaltet. Das werden wir am Wochenende, wenn Aue da ist, auch sehen. Die spielen, die haben auch eigentlich an sich gar keine schlechte Offensive, aber die haben halt ein ganz anderes Konzept hinter der Offensive, nämlich Ball nach vorne, Testrot macht fest und legt dann raus auf den Krüger oder so. Und bei uns ist es halt beim Club ähnlich. Man hat eine gewisse Vorgehensweise, die eben nicht dieses viele Zerspielen des Gegners ist, sondern eben eher dynamisch, schnell kontern, Flanke rein, Kopfball und das war's. Also ich glaube, die Leute haben halt eine gewisse Vorstellung, was eine gute Offensive ist, und die erfüllt der Club, auch wenn er viel trifft, nicht, weil er halt gewisse andere weil die Tore halt aus gewissen anderen Faktoren passieren.
Also das heißt, es ist trotzdem eine gute Offensive, bloß ich und der ein oder andere erkennen sie nicht.
Was heißt nicht erkennen? Das ist wie immer im Leben. Menschen haben halt unterschiedliche Definitionen von Dingen und unterschiedliche Vorstellungen.
Ich hatte gestern schon auch das Gefühl, dass das taktisch auch die Marschroute schon so war, dass man nicht zu viel riskieren wollte und erstmal hinten die Null stehen lassen wollte. Also, dass es vielleicht auch durchaus so gewollt war.
Das glaube ich schon. Ich glaube aber nicht, dass es so gewollt war, dass es dass so gar nichts nach vorne ging, weil irgendwann, also in der zweiten Halbzeit, war ja dann wirklich quasi gar nichts mehr da.
Ja, der Trainer spricht da ja immer von den falschen Entscheidungen, die getroffen werden. Das war gegen Würzburg so, das war jetzt so. Wer trifft denn da die falschen Entscheidungen? Können wir da mal einen an die Wand nageln?
Ja,
traut sich wieder keiner.
Na, der Uli hat die Noten gegeben, der keine Ahnung.
Nein, es waren ja zum Beispiel einige Szenen, wo Geis schon versucht, mit dem weiten Ball die Mitspieler in Szene zu setzen. Aber es hat halt diesmal immer so diese letzte Präzision gefehlt einfach. Und dann verpufft es eben.
Beim Pass auf Schleusener?
Beim Pass auf Schleusener war es gut, der war super, aber es hat ja nicht gezählt. Aber es waren noch ein paar mehr Szenen, wo sie schon versucht haben, das dann wieder auf die Art und Weise zu lösen, aber halt dann die Genauigkeit gefehlt hat. Und dann, wie gesagt, Lohkämper gestern so ein bisschen die letzte Entschlossenheit gefehlt in einigen Aktionen, die er jetzt in den letzten Spielen hatte. Scheffler war abgemeldet. Von den Außenverteidigern kam gestern auch wenig, wobei man das bei Knote, glaube ich, verstehen kann, wenn der sich erstmal darauf konzentriert, hinten dicht zu halten, was ja fast gelungen ist. Aber da kam auch relativ wenig Unterstützung. Mittelfeld mit Kraus fand ich jetzt auch, dass der nach vorne, hat mal eine Flanke geschlagen, die ging weit hinter das Tor, also er hat seine Qualitäten sicherlich auch eher so im Zweikampf und im Abräumen als jetzt im Spielaufbau, und dann war es unterm Strich einfach zu wenig, was da rausgekommen ist.
Welche Noten hast du Johannes Geis und Tim Handwerker gegeben?
Geisi, wie man ja sagt, habe ich eine 3 gegeben, weil ich fand, er hat gut nach hinten mitgearbeitet, was man mir oft vorwirft. Er hat wahnsinnig viel Kilometer gemacht, das waren, glaube ich, war sogar der Bestwert. War sehr fleißig, hatte auch einen schönen Pass auf Schleusener, ist nicht alles gelungen, aber so, ja, ich habe ja leider keine Zwischennoten, wäre so die typische 3,5 gewesen. Und Handwerker hatte ich eigentlich auf einer 3, und nach dem Tor musste ich dann aber halt nochmal auf eine 4 gehen, weil da schaut er halt einfach nur staunend zu, wie der Herr Bartels diesen Ball sehr artistisch ins Tor befördert. Da kann man auf jeden Fall enger dran sein.
Ich fand nämlich auch gerade Geis und Handwerker gut. Und bei Geis hieß es immer, der ist halt kein Sechser, aber der inzwischen ist er doch mehr Sechser als Achter, oder Flo?
Er hat sich im Rückwärtsgang wieder dahin entwickelt, wo er schon mal war. Man darf immer nicht vergessen, der hat beim FC Sevilla Innenverteidiger gespielt. Mhm. Also das muss ja auch irgendwo herkommen. Das heißt, der muss ja gewisse Dinge trotzdem im Zweikampf haben. Klar, du kannst dann den Innenverteidiger auch so auslegen, dass der eher so von hinten den Quarterback spielt. Das war sicherlich auch Teil der Aufgabe, aber trotzdem hat er eine gewisse Zweikampf, ist sich im Zweikampf ein bisschen stabilisiert. Ich habe aber das Gefühl, er ist wesentlich fitter als im Vorjahr. Ja. Also das spielt, glaube ich, eine große Rolle und deshalb kann er auch nach hinten arbeiten. Hat gestern einmal so eine Grätsche gehabt, wo ich mir gedacht habe, oh, also das ist nicht der Johannes Geis vom Vorjahr, weil da wäre hätte er vielleicht gegrätscht, aber wäre wahrscheinlich nicht mal in die Nähe von Ball oder Gegner gekommen. Ja. Also er hat sich da verbessert und dann, wenn du halt athletisch mehr drauf hast, dann ist es natürlich auch irgendwie klar, dass du nach hinten halt einfach dann auch mehr arbeiten kannst. Also ich finde schon, da hat er sich verbessert, klar. Ich finde immer noch das, was du vorhin schon angesprochen hast, Fadi, so diese Bälle, die er verteilt, das ist halt, also ich nenne die immer so ein bisschen spöttisch Hollywood-Bälle, weil die sehen halt gut aus, aber die Substanz dahinter ist nicht immer da.
Ich finde ja, dass er häufiger schießen sollte, aber naja, gut. Das
ist dir aufgefallen, dass seit dieses Video, ich dir dieses Video zusammenschicke?
Kein einziger, ja. Genau. Du hast den Fußballspieler Johannes Geis zerstört, das werde ich dir nie verzeihen. Johannes Geis, falls das gehört wird, ab sofort wieder schießen, ab hinter der Mittellinie ist alles erlaubt.
Das Lustige ist ja, wir hatten ja diesen gemeinsamen Artikel, wo wir das schon mal moniert hatten und danach hat er ja auch bis zum Saisonende nicht mehr geschossen. Dann hat er jetzt am Saisonanfang wieder geschossen. Jetzt kam dieses Video und plötzlich ist es wieder vorbei.
Er dachte, wir haben es vergessen, aber wir vergessen also vieles, aber nicht das.
Erteilen wir ihm jetzt hiermit die Erlaubnis, Geisi, schieß.
Ja. Also von mir aus ist er da, nur der Florian ist halt...
Der Florian macht da nicht mit, aber der Florian macht bei Fernschüssen sowieso selten mit. Der hat sich gestern auch über den Sky-Kommentator herrlich aufgeregt, weil der einen Chance von dem, wo er frei zum Abschluss kommt, aber eben aus 18 Metern oder so, eine 85-prozentige Chance gegeben hat, reinzugehen.
Ja, zu Recht. Viel besser fand ich bei dem, man soll sich ja nicht über Kommentatoren lustig machen oder aufregen, aber viel besser fand ich, als am Ende, als Scheffler gefühlt schon seit einer Viertelstunde ausgewechselt war, behauptet hat, man könnte jetzt endlich mal wieder den Scheffler anspielen, um die Nürnberger Offensivqualität zu betonen.
Da bin ich auch ein bisschen erschrocken, weil ich sofort nachgeschaut, weil ich den in den Noten schon gemerkt habe, dass er ausgewechselt wurde. Ich dachte, oh Mist, ich habe irgendwas verblickt, der ist noch da. Das ist der Nachteil, wenn man nicht im Stadion ist.
Nee, das Interessante war ja, er hat den Wechsel von Kiel, wo Hauptmann und Serra getauscht worden sind, so kommentiert mit, ja, jetzt kommt da so ein kleiner und der große vorne drin ist rausgegangen und ich habe mir gedacht, das könnte eigentlich 1:1 über den Wechsel Scheffler-Singh auch sagen.
Den hat er aber verpasst.
Den hat er verpasst. Wobei mein Highlight ehrlich gesagt eher war, dass er Nikola Dovedan als Zehner bezeichnet hat.
Was er ist, weil Nikola Dovedan würde das unterschreiben.
Da ist er wahrscheinlich einer der wenigen.
Wir wollten eine Schuldige finden. Ja. Der Uli hat seine beiden genannt, obwohl, nee, eigentlich nicht. Ne?
Nö. Es ging ja darum, warum nach vorne nichts ging. Also wollen wir über die Schuldigen beim Gegentor reden praktisch?
Nee, wir wollen über die Schuldigen im Spiel nach vorne reden. Wir benennen jetzt pro Podcast 4 Schuldige. Ehe wir diese Quote nicht erfüllt haben, können wir leider nicht aufhören. Deshalb, bitte, ihr seid die mit dem fußballerischen Sachverstand.
Ich denke, ein Problem war gestern tatsächlich schon so ein bisschen die rechte Seite nach vorne, weil du mit Schleusener halt jemanden hast, der eigentlich schon, der halt eher ein richtiger Angreifer ist und mit Knote jemanden, der halt Innenverteidiger ist. Der hat das defensiv mit Ausnahme dessen, dass er die Flanke vorm 1-0 nicht verhindert, wirklich hervorragend gemacht, hat ganz viel wegverteidigt, aber im Aufbau ist halt Knote und Schleusener jetzt nicht so die beste Kombination natürlich. Und dann, wenn du da relativ viel hast, was nicht funktioniert, ist es schon schwieriger.
Es sind über diesen Knote viele überrascht. Du bist der U21-Experte. Ist das ein Zweitligaspieler?
Als Innenverteidiger denke ich schon.
Ja?
Ja, also den Rechtsverteidiger... Also
gegen Würzburg war ich überrascht. Auch,
ja, aber also es ist trotzdem so, also er ist halt... Also ich kenne ihn halt nicht mit den Qualitäten, dass er jetzt Flanken schlägt oder nach vorne geht oder sonst irgendwas. Das kannst du, wenn du so wie Jogi Löw 2014 so eine Reihe mit vier Innenverteidigern als als Viererkette hast, dann kannst du den schon auf außen stellen, aber an sich, ich kann mir den sehr gut auch als zentralen Mann in der Dreierkette vorstellen, weil er auch durchaus im Aufbau seine Qualitäten hat, von hinten raus, solange er nicht eben am Flügel die Pässe spielen muss, da wird's schwieriger. Von daher, ja, aber er ist auf jeden Fall einer, der die drei Einsätze, die er jetzt hatte, werden nicht die letzten sein.
Mhm. Schuranov wird jetzt auch immer eingewechselt. Lataja sitzt immer mal wieder auf der Bank rum. Ist das, wie hoch rechnet ihr das dem Trainer an, dass das anscheinend jetzt die Durchlässigkeit, schönes Wort, wieder gegeben ist?
Ja, muss man sagen, zeigt sich, dass das keine leeren Worte sind. Dass die Jungen bekommen ihre Chance. Rosenlöcher war auch auf der Bank gesessen jetzt. Also der nächste Kandidat, der da vielleicht für höhere Aufgaben berufen ist. Und sie kriegen ihre Chance, werden langsam rangeführt jetzt mit Schuranov durch Einwechslung, was ja okay ist. Aber ich glaube, da ist schon wirklich mehr Durchlässigkeit, wie du sagst, da, als jetzt in der vergangenen Saison.
Ist das eine verdiente Durchlässigkeit?
Entschuldigung. Also bei Erik Schuranov auf jeden Fall, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, weil der ja auf den Leveln drunter alles in Grund und Boden ballert. Also das ist halt einfach, da muss man halt dann sagen, naja, ist irgendwie logisch, dass er dann halt seine Chance bei den Profis kriegt, weil drunter ist die Herausforderung nicht so wahnsinnig groß, gerade vor dem Hintergrund, dass gerade keine Regionalliga gibt, also die können halt in der U21 auch nicht spielen. Tim Lataja ist ähnlich, der hat, solange noch Regionalliga-Fußball war, in 2020 eigentlich immer hervorragend gespielt, hat das wirklich gut gemacht. Linus Rosenlöcher ist für mich immer so ein bisschen ein Phänomen, ist aber wahrscheinlich, ist vielleicht auch einfach so Wahrnehmungsgeschichte, weil den habe ich halt in der Jugend zweimal gesehen und fand ihn ausbaufähig und dann das waren halt die Spiele, wo er nicht so gut war. Vielleicht ist es dann halt
seitdem
einfach anders.
Seitdem filterst du ihn. Ja,
das hat man ja dann. Also das ist ja nur menschlich, dass man, wenn man mal ein Urteil hat, dass es dann schwer zu revidieren ist. Ist vielleicht aber auch einfach der Tatsache geschuldet, dass halt keine Außenverteidiger mehr da waren. Und ohne Außenverteidiger auf der Bank wäre es blöd. Also deshalb saß er dann da und er ist ja derjenige, der immer mal wieder mittrainiert. Ja. Von daher ja. Aber
Der Trainer ja auch schon angedeutet, dass also er derjenige ist, der sicherlich noch ein bisschen braucht, noch nicht ganz so weit ist. Ich glaube, das war jetzt der Personalnot geschuldet, dass er damit nach Kiel fahren durfte. Aber da wird es wohl noch ein bisschen dauern.
Ja, aber insgesamt natürlich schon auch, was wenn man sagt, dass Schuranov jetzt quasi zum Beispiel gegen Würzburg statt Schleutner vorgezogen worden ist, beim Einwechseln ist er durchaus auch was man nicht unbedingt so hätte erwarten müssen. Ich weiß jetzt gar nicht, was mit Adam Srelak ist, ob der verletzt ist oder ob der tatsächlich einfach jetzt nicht in Kader kommt. Ähnliches gilt für Simon Rein. Also das ist natürlich dann schon auch ein Zeichen, wenn da die U21-Spieler sitzen und nicht die tatsächlichen Profis.
Also bei Srelak hieß es mal, das ist allerdings auch schon wieder bestimmt eine Woche her, dass er sich im Training noch nicht so präsentiert, so fit und so gut drauf, dass man ihn jetzt unbedingt in den Kader hätte nehmen müssen. Deswegen hat da Schuranov schon den Vorzug bekommen. Ist jetzt aber auch schon wieder ein bis zwei Wochen her die Aussage. Also entweder hat sich seitdem nichts getan oder ist jetzt auch kein Geheimnis, dass er vielleicht ein Kandidat ist, der sich im Winter eine neue Herausforderung suchen darf, soll.
Da verabschiedet der Dingmeier im Podcast die ersten Spieler ins benachbarte Ausland.
Ja, ist ja trotzdem ein Zeichen dann. Ich meine, man könnte ja trotzdem sagen, naja, den Srelak stellen wir jetzt nochmal ins Schaufenster oder sonst irgendwas, sondern dann sagt man konsequent.
Ins Abseits.
Sondern sagt, so, Schuranov ist derjenige, der dem da den Rang abgelaufen hat.
Ist auch gestern wieder früher eingewechselt worden als andere. Dass er dann bislang auf dem Platz noch nicht sonderlich auffällig geworden ist, liegt an der späten Einsatzzeit und an der noch Gewöhnungsphase an das Offensivspiel seiner neuen Mannschaft oder woran?
Ja, und daran, dass das halt einfach erste Profispiele, das darf man nicht vergessen, man hat ja da in Dortmund, glaube ich, auch ein gutes Beispiel mit Moukoko, der ja so als absolutes Wunderkind gilt, der deutlich nochmal zwei Jahre jünger ist, der sich aber trotzdem noch unglaublich schwer tut, einfach weil er den Männerfußball, und in dem Fall ist es nicht als im Vergleich zum Frauenfußball, sondern im Vergleich zum Juniorenfußball oder zum Jugendfußball zu sehen. Also den Fußball im Seniorenbereich einfach noch nicht drauf hat.
Ja.
Weil er einfach die Körperlichkeit nicht kennt und so weiter. Und das ist bei Shuranov genauso. Ich meine, der ist auch 18, der dürfte noch U19 spielen, das darf man ja immer nicht vergessen. Und er muss sich halt dran gewöhnen. Und zum anderen ist es natürlich schon auch so, dass natürlich der Fußball von Robert Klaus ein bisschen anderer ist, als das, was er jetzt beim Fabi Adelmann oder beim Marek Mintal gewohnt wäre. Also die spielen, lassen schon ein bisschen anders spielen.
Dürfen die das?
Das dürfen die, ja.
Ja, Wahnsinn. Der Fußball von Robert Klaus, Uli, jetzt haben wir wie viele Spieltage rum? 12? Ja.
Ja.
Bist du ein Fan des Robert Klaus Fußballs?
Es ist doch bald Weihnachten.
Ja, eben.
Nein. Ja, ich bin immer noch auf der Suche nach dem Robert Klaus Fußball. Also, haben wir, glaube ich, letzte oder vor ein paar Tagen schon drüber gesprochen. In Ansätzen ist es schon erkennbar, was er will, aber so, dass man sagt, das ist jetzt das völlig neue Konzept und ein ganz anderer Fußball, also das habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Also klar, mein Umschaltspiel, und das weiß man alles, was er sehen möchte und was er da implementieren möchte, aber so richtig, dass man das wirklich über konstant mehrere Spieltage gesehen hat, fand ich, war das jetzt noch nicht der Fall. Also es gab gute Phasen, Osnabrück, oder die Spiele waren ja auch sehr unterschiedlich von der Herangehensweise. Also in Paderborn hat man sehr wenig Ballbesitz gehabt, hat trotzdem gewonnen. In Osnabrück war man sehr dominant. Also so das Richtige, die Blaupause, finde ich, habe ich jetzt noch nicht gefunden für diesen Robert Klaus Fußball.
Na dann fragen wir mal den Zenger.
Den Fachmann.
Ja.
Ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich.
Also was, ja, du bist Fan oder ja, Uli?
Ich muss bei der Gelegenheit muss ich noch einwerfen, dass Robert Klaus kürzlich den Flo sehr gelobt hat. Er hat nämlich eine Analyse von ihm bekommen, vom Pressesprecher, und die gelesen, und war da also vollkommen begeistert, wie gut das Spiel analysiert wurde. Wo ich dann gesagt habe, er ist ja ein Lehrer, der hat Zeit für sowas.
Um das Lob noch größer, größer, das wäre eine Überhöhung meiner selbst, aber tatsächlich ist es ja so, dass wenn ich diese Kolumne bei uns in der Zeitung lese, die Taktikanalyse, dann und am nächsten Tag dann oder am selben Tag die Pressekonferenz höre, dass da sehr oft Überschneidungen sind. In dem
Ghost Rider von Klaus
ist ja, das Flo. Genau. Ist er der wahre Trainer? Flutzinger muss nicht in Aufsichtsrat, sondern auf die Trainerbank. Wäre das eine Idee?
Hacking raus.
Gut. Nee, also es hat einen Überschrift. Grund. Es hat einen Grund, warum Robert Klaus auf der Bank sitzt und nicht ich. Jenseits dessen, dass man für den Fußballlehrer eine Eigenleistung haben muss, die ich sicherlich nicht erbringen könnte, weil ich kann einfach nicht Fußball spielen, nicht gescheit. Aber jenseits dessen, Robert Klaus hat, glaube ich, eine gewisse Vorstellung schon, aber das, was ich will das Lob jetzt gar nicht ausbreiten, weil ich habe da mit einem anderen Kollegen auch schon drüber gesprochen, der hat es nicht so positiv gesehen, der hat sich eher beleidigt gefühlt. Aber lassen wir das.
Warum? Weil, nee, das will ich schon erfahren.
weil das ja alles so verkopft ist, und das kann er ja gar nicht so bringen.
Mhm. Okay. Verrätst du Namen?
Nicht on air.
Schade. Ich schreibe es dann in den Begleittext.
Genau. Um das, was der Uli gesagt hat, mit den unterschiedlichen Herangehensweisen und der fehlenden Blaupause aufzugreifen. Ich glaube sogar, dass das so ein bisschen Teil des Ganzen ist, weil er eben sich sehr oft tatsächlich auf den Gegner einstellt. Jenseits der Formation, die inzwischen ja relativ klar so ein 4-2-2-2 ist, also mit diesen Flügelzehnern, also dieses ganz typische Red Bull-System eben, also nein, oder Rasenballsport oder wie auch immer, halt RB-System, das so aus der Anfangszeit und aus der Schule dort kommt, dass du eben die Außen im Mittelfeld eher nach innen rücken lässt und die diese Zehnerräume besetzen sollen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was relativ konstant ist. Und ansonsten ist schon immer viel von der Herangehensweise auf den Gegner abgestimmt. Und das ist tatsächlich dann natürlich schwieriger, sowas zu erkennen. Und da kann man jetzt unterschiedlich, auch fußballphilosophisch unterschiedlicher Meinung sein. Weil man kann natürlich auch sagen, ja, wir müssen doch unsere eigenen Stärken viel mehr auf den Platz bringen. Oder man sagt eben, ja, aber es ist ja sinnvoll, sich darauf einzustellen, was der Gegner zu bieten hat und da anzupassen.
Das unterscheidet ihn ja auch ein bisschen von seinen Vorgängern, muss man sagen. Also da war ja schon eher mal dieses, wir machen unser Ding und konzentrieren uns auf uns. Und bei Klaus, stimmt, hat man schon das Gefühl, dass er sich da sehr intensiv mit dem Gegner beschäftigt und auch seine Aufstellung dann auch ausrichtet. Also aber, mit Hanno Behrens zum Beispiel, letztes Mal in der Startelf, und also er rochiert da ja durchaus auch den...
Genau, also Behrens war für mich zum Beispiel ganz, ganz klar eine Reaktion drauf, zu sagen, wir kriegen keinen Platz, um unsere schnellen Spieler auf den Platz zu kriegen, also nehmen wir jemanden, der theoretisch zumindest einmal an Ball spielen kann, zwischen die Linien. Und jetzt gestern Schleusener ist die Reaktion drauf, dass er dahinter eben den Knote hat, weil man hätte auch sagen können, ich bringe jetzt mal den Misicjan von Anfang an, aber der ist natürlich defensiv lang nicht so stabil wie ein Schleusener. Also es ist schon immer so ein bisschen, es ist viel Überlegung dahinter, viel auch Reaktion drauf, wie der Gegner spielt. Also ich denke auch, manchmal ist die Entscheidung halt irgendwie Dreierkette oder so zu spielen, oder Fünferkette dann eben auch dem geschuldet, was der Gegner bringt. Also das war ja gegen Fürth zum Beispiel so eine Reaktion, dass er da Dreierkette hat spielen lassen, weil er gesagt hat, er braucht im Zentrum einen zusätzlichen Mann. Und das ist schon so, ist vielleicht aber auch so ein bisschen modern im Sinne von, das machen halt viele von den jungen Trainern eher. Und da, wie gesagt, da kann man auch anderer Meinung sein. Da kann man, also, ich weiß nicht, ich glaube, ein Michael Kölner
genau macht das weniger. Ich wollte gerade sagen, finden wir das als höchste Instanz in dieser Stadt, finden wir das gut, oder und sagen, der erste FC Nürnberg wäre letzte Saison fast in der dritten Liga gelandet, dem tut's vielleicht ganz gut, wenn er mal vorher sich auch mit dem Gegner beschäftigt, weil er sonst ständig die Hucke voll bekommt, oder sagen wir, der erste FC Nürnberg war aber vor 2 Jahren ein Erstligist und deshalb sollten sich gefälligst Mannschaften wie Aue, Sandhausen und Osnabrück nach dem ersten FC Nürnberg richten. Grüße an den Kollegen Gloser. Ich hoffe, ich habe die richtigen Städte jetzt in diesen Dings erwähnt. Also, ja.
Nein, ich finde die Herangehensweise schon angemessen nach den Erfahrungen der vergangenen Saison. Und es ist ja letztlich eine Qualitätsfrage. Für den Namen kannst du ja nichts kaufen. Und von der Qualität her ist die Mannschaft trotzdem nicht so aufgestellt, dass sie da
das war
die Liga formuliert. Dominiert.
Das war, okay. Und da auch deine Meinung, Flo? Oder?
Ja, also ich denke, also jetzt momentan, man darf ja inzwischen auf die Tabelle gucken,
ja.
Weil es ja lang genug gespielt ist. Und ich finde eigentlich jetzt momentan diese 5 auf den Abstiegs- und 5 auf die Punkte auf den Aufstiegsrelegationsplatz sehr vielsagend, weil das eigentlich genau so das Level ist, wo die Mannschaft auch letztlich mehr oder weniger hingehört. Klar kann man, Robert Klaus spricht, glaube ich, von 2 Punkten, die zu wenig da sind. Das ist halt mehr oder minder das Braunschweig-Spiel. Mit ein paar Verschiebungen in die eine oder andere Richtung, aber also so ungefähr da, so dieser 9. Platz, 8. Platz, das ist so ungefähr das mittlere Drittel halt, also so zwischen 7 und 12 ist, denke ich, ungefähr das, was mit der Mannschaft nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre halt auch drin ist. Das darf man mal nicht vergessen, dass da ja durchaus eine Mannschaft da ist, die viel mitgemacht hat und dementsprechend auch vielleicht etwas unter den tatsächlichen fußballerischen Möglichkeiten spielt.
Ja, na gut, dann sind wir jetzt mit Mittelmaß zufrieden. Das gefällt mir sehr gut, weil in dieser Welt bewege ich mich ja auch vornehmlich. Und deshalb, okay. Noch irgendwas? Warum ist das wollte ich noch wissen, warum ist das jetzt gerade Trend, dass man sich wieder mehr am Gegner orientiert, statt in völliger Selbsterhöhung einfach mal drauf loszuspielen und dann in die zweite Liga aufzusteigen? Wie unter, jetzt Grüße an Michael Kölner.
In die erste Liga
aufzusteigen. In die erste Liga aufzusteigen.
Oder war ja, 60?
Beides, 60, genau.
60 schon zum
Aufsteiger gemacht. Ja,
ich denke, das ist halt einfach, ist glaube ich schon so ein bisschen ein Trend im Sinne von, ja, man verwissenschaftlicht das Spiel ein bisschen und sieht halt oft mal irgendwelche Schwächen. Also jetzt nur mal als Beispiel fürs Spiel gestern. Es war halt, wenn du das Spiel vorher anguckst, relativ klar, dass die beiden Innenverteidiger bei Kiel sehr, sehr unterschiedlich stark im Kopfballspiel sind. Also kannst du eine Möglichkeit finden, den Hauke Wahl, der sehr, sehr, sehr schlecht im Kopfballspiel ist, für einen Innenverteidiger zu isolieren Und natürlich musst du dann dein Spiel ein bisschen umstellen. Und ich denke, die Zugänglichkeit von solchen Daten, also dass du quasi Werte vergleichen kannst und so weiter, das spielt schon eine größere Rolle, weil du dann eben eher auf so Kleinigkeiten auf eingehen kannst. Das hat jetzt aber gestern zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert.
Ich wollte es gerade sagen, gebracht hat es null. Also das wurde viel drüber gesprochen vorher, dass die einen Kopfball stark, die anderen Kopfball schwach sind und
ja. Weil man halt nicht in weil Kiel das natürlich weiß und dann konsequent natürlich in die andere Richtung verteidigt. Also das ist natürlich immer so ein Aufschaukeln und ein Gegeneinander aufrechnen und auch viel reagieren. Also zum Beispiel auch die Auswechslung dann, die ich vorhin schon angesprochen habe, also diese Hauptmann-Serra-Auswechslung, wo dann Lee ins Zentrum geht und du plötzlich keinen Kopfballstarken mehr drin hast, sondern einen wendigeren, der auch mal einen Ball zurücklegt und so weiter. Das ist halt die eine Reaktion und da muss halt dann der andere Trainer drauf reagieren und so weiter. Also von daher, ich glaube, es ist schon so ein bisschen so diese Verwissenschaftlichung und die Tatsache, dass viel mehr Daten da sind, die man vergleichen kann, die spielen da schon eine Rolle. Und natürlich ist das andere, es ist zweite Liga, da gibt's halt keine Übermannschaften, also musst du irgendwie versuchen, deinen Vorteil zu holen. Und dann ist der Vorteil eben auch zu sagen, ja, ich erkenne das, die Schwächen beim Gegner und hol sie mir so.
Apropos Wechsel, weil du es gerade angesprochen hast, der Wechsel Singh für Scheffler wurde ziemlich hitzig diskutiert teilweise in den einschlägigen Foren. Wie habt ihr gesehen? Überrascht? War das eine gute Idee?
Jetzt wäre ich ja schon nach meiner Meinung gefragt.
Ja.
für Revolution. mich hat es tatsächlich auch gewundert. Aber
doch ein ganz anderer Spielertyp ist natürlich. Also.
Ja, gut, das kann man ja anscheinend wissenschaftlich erklären, so wie es der Flo jetzt gerade auf der anderen Seite gemacht hat. Aber vor allem liegt es daran, dass ich von Singh bisher noch nicht so die hohe Meinung habe. Aber ja.
Scheffler war halt komplett abgemeldet, das muss man auch sagen. Der hat 70 Minuten, ich habe jetzt gerade die Werte mal aufgemacht, der hat einen von 9 Offensiv-Zweikämpfen, keinen von einem Defensiv-Zweikampf und nur eins von 7 Zweikämpfen um einen freien Ball gewonnen. Der war halt komplett abgemeldet.
Und warum? Weil die Bild-Zeitung geschrieben hat, schon besser als Mintal.
Patze.
Patze doch. Okay. Also ging wohl um die Torquote, ne? Also,
ja. Vergleich, Singh hat einen Offensiv-Zweikampf geführt und den gewonnen.
Okay.
Also, ja, dann haben alles gleich richtig. Viel.
Alles Singh richtig. Besser als Mintal.
Ja, genau. Ja, Singh jetzt schon besser als Mintal. Nee, ich denke, die Idee war tatsächlich, man hat halt auch erkannt, man kommt nicht hinten an die Grundlinie oder zu den Halbfeldflanken kommt man nicht. Also nimmt man jemanden rein, der halt am Boden
schüsselt sich einer durch.
Ja. Genau. Das Problem bei Sabrit Singh ist halt einfach, dass er ja halt von der Statur her und von der Körperlichkeit her halt weit weg ist von der zweiten und der ersten Liga und wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es letztes Jahr in der dritten Liga war, aber also da fehlt halt einfach so viel Robustheit. Dann fällt man halt auch um, ne? Also so wie er dann, ja. Wobei ich nicht weiß, ob das dann der Versuch war, einen Elfmeter zu schinden oder ob das aber einfach tatsächlich nur umgefallen ist.
Ich kann mich nur, bei irgendeinem Spiel ist er sogar mal von Fabian Schleusener umgerannt worden. Das war auch beeindruckend irgendwie. Aber naja, hast du dem noch eine Note gegeben, dem Singh?
Nein. Alles, was nach der 60. passiert, interessiert mich nicht mehr.
Das ist eine sehr schöne Einstellung für Fußballspiel. Da geht ja dann nur noch eine halbe Stunde.
Zu wenig.
Ja, okay. Was machen wir jetzt noch? Wollen wir noch irgendwas zum... Haben wir was vergessen?
Wir haben noch nicht über Aue gesprochen.
Aue.
Aber das haben wir eigentlich schon das letzte Mal, ne?
Haben wir das letzte Mal?
Robert Koch und so weiter.
Ach ja, stimmt.
Robert Koch, ja.
Ja, der großartige.
Der sogar Institut nach sich benannt.
Ja, genau.
Dem haben wir doch das alles zu verdanken hier.
Was macht eigentlich Robert Koch? Leitet heute ein Institut. Ja. Sehr schön. Das hätte ihm auch keiner zugetraut. Aue. Ja, auch eine Mannschaft, die mir sehr egal ist. Deshalb müsste ich jetzt nicht unbedingt drüber
reden. Ich hab morgen Deadline und habe deshalb also schon den Artikel fertig, obwohl die heute noch spielen.
Okay.
Ja, das ist halt der Schusterfußball. Also
ein Moment, bevor wir, können wir nochmal vorrechnen, wie das ist, dass der erste FC Nürnberg Neunter bleibt und wie Aue und Karlsruhe heute Abend also gegeneinander spielen
müssen. Wenn Aue und Karlsruhe heute unentschieden spielen, dann ist der erste FCN Zehnter. Sollte der Aue und der KSC einen Sieger haben, dann rutscht derjenige, der gewinnt, vor den FCN oder bleibt
davor. Und der andere dahinter.
Es sei denn, die Spiele gehen, das Spiel geht 5-4 aus, dann.
Für Aue.
Für Aue. Oder bei 4-3 für Aue wäre der KSC und der FCN Punkt und Tor gleich. Bei 5-4 wäre auch der KSC noch davor.
Ja, sehr schön.
Sollen wir jetzt den Hörern verraten, dass wir eine halbe Stunde vor dem Podcast dafür gebraucht haben, um das rauszukriegen?
Das zeigt wenigstens, dass wir uns vorab gründlich besprechen und recherchieren. Und naja, außerdem zeigt es, dass wir so lange brauchen, um diese Software hier ins Laufen zu bringen. Also eigentlich
schlimmer als Nebis.
Sitzen wir hier seit 2,5 Stunden in wechselnder Besetzung. Und ja. Also Robert, Dirk Schuster, ja, Fußball.
Um Robert Koch noch zu erwähnen, Robert Koch hat bis Januar noch in der Sachsenliga bei Eintracht Gnieźki gespielt. Mhm. Was auch immer das ist.
Unser Kollege aus dem Online-Bereich, Andreas Pöllinger, hat mich heute angerufen, weil er weiß, dass ich der einzige Robert Koch-Fan in Nürnberg bin und dachte, der einzige Robert Koch-Fan hat dann auch die Telefonnummer von Robert Koch, weil er sich von dem einen Promi-Tipp vor dem Spiel abholen wollte, aber da musste ich ihn enttäuschen. Also, aber vielleicht.
Du kannst ihm mal die Nummer von Kutschke geben, der hat sie bestimmt.
Ja. Vielleicht kriegt er es ja auch über seinen Ex-Verein raus. Da ruft er mal an,
Pöllinger. Oder er ruft beim Robert-Koch-Institut an, dann hat er wahrscheinlich Besseres zu tun.
Das wäre auch gut. Also Dirk Schuster-Fußball, Uli, wenn du Dirk Schuster-Fußball hörst, freust du dich dann oder denkst du...
Sehe ich vor mir irgendwie Schweißflecken und blutende Waden irgendwie.
Mhm. Blutende Waden ist auch schön. Dann werde ich jetzt öfter mal Dirk Schuster-Fußball zu dir sagen, nur dass du dir dann vor deinem geistigen Auge blutende Waden vorstellen kannst. Ja. Kommt da, Flo, was stellst du dir bei Dirk Schuster-Fußball vor?
Dirk Schuster-Fußball ist das, was man im Englischen Route One Football nennt. Also das ist interessant, weil wir auf Deutsch ja einen anderen Anglizismus haben, nämlich Kick and Rush. Mhm. Das ist tatsächlich einfach Ball vordreschen und hinterherlaufen. Und vorne ist einer drin, der den Ball festmacht. Also
ist das dann nominativer Determinismus, der Schuster? Oder?
Schuster bleibt bei deinen Leisten.
Nach vorne stiefeln.
Ja, nach vorne stiefeln. Ja, also es ist tatsächlich ganz wenig Ballbesitz, ganz wenig Pressing, abwarten und dann einfach aus diesem Abwarten heraus den Ball nach vorne hauen und hinterherlaufen. Also das ist ja, egal ob das früher war, das Dominik Strohengel oder dann Sandro Wagner und jetzt ist es eben Pascal Testroth, aber der Fußball ist immer noch der gleiche und es ist faszinierend, weil die halt wirklich tatsächlich, also Dirk Schuster schafft es tatsächlich als einer der wenigen neben Lucien Favre immer den Expected Goals Wert zu schlagen.
Mhm. Also Dirk Schuster und Lucien Favre jetzt in einem Atemzug zu bringen, ist eine Leistung. Respekt.
Ja, das ist
also haben sonst auch nichts miteinander zu tun.
Das, wenn Favre hört, dann wird er nie wieder als Trainer arbeiten. Ich glaube, der hat den Podcast das letzte Mal während der Relegationsspiele gehört, deshalb ist die Gefahr relativ
gering. Das ist auch was die Kollegin Sarah Dendorf nicht hören darf, weil die ist ein großer Lucien Favre-Fan. Und da Dirk Schuster und Lucien Favre miteinander vermische, ich glaube, da gibt es auch Ärger. Ansonsten, was man noch dazu sagen kann, also das mit den Expected Goals hängt auch ein bisschen mit Martin Mennel zusammen. Mhm. Also der also seit 3 Jahren oder so konstant auch mehr hält, als er eigentlich müsste, statistisch. Also das ist auch sehr interessant. Der ist auch jetzt wieder, also glaube ich, gibt so statistische Parameter, gibt so ein paar Anbieter und die sehen ihn eigentlich alle als momentan besten Torwart in der zweiten Liga.
Wo wird denn bei euch gerade gebohrt?
Nicht bei
das
mir.
Bei mir.
Ich habe gedacht, der Uli hat eine Blaskapelle, die durchs Haus läuft.
Baust du an, Uli?
Hast du die Nachbarn bauen.
Ah, okay. Sag ihnen schöne Grüße. Sind es freundliche Nachbarn?
Ja, sehr, sehr freundlich. Der Sohn des Nachbarn spielt beim Club. Also
okay.
Gute aber Menschen.
Wir verraten keine.
Nein, natürlich nicht.
Keine Namen. Das mit dem besten Torwart der zweiten Liga, hast du das nicht auch über den Torwart, wir saßen nebeneinander im Max-Morlock-Stadion, des SV Sandhausen gesagt? Ja,
ja, war.
Entscheide dich. 25 Gegentore Sandhausen schon.
Ja, da schlägt jetzt die Regression zur Mitte zu bei Martin Freisel. Der hat jahrelang, also 2 Jahre lang weit drüber, also weit weniger Tore kassiert, als er müsste. Und jetzt geht's in die andere Richtung.
Mhm.
Das ist statistisch oft so, dass man irgendwann dann eben dann doch wieder zum Mittelwert zurückkehrt.
Eingeholt wird.
Aber bei Martin Mendl ist es tatsächlich ganz, ganz konstant. Das spricht tatsächlich dafür, dass er gar nicht so schlecht ist.
Aber es wird wahrscheinlich kein Spiel zum Verlieben an diesem
Nein.
Wochenende. Na toll. Und es das so kurz vor Weihnachten.
Es wird sehr, 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 sehr anstrengend wahrscheinlich zum Anschauen.
Gut,
aber man es weiß wird ein nicht. Dickes Brett zu bohren.
Ja, es wird ein dickes Brett zu bohren. Genau. Andererseits, das letzte Mal in Aue, das letzte Spiel in Aue war ja auch...
War ganz lustig.
War ganz lustig.
Oh ja.
Das Rückspiel war aber dafür dann, glaube ich, wirklich so eins zum Wegschauen. Ne? Das war 0-0.
An das kann ich mich tatsächlich nicht erinnern.
Ja, ja, man hat es so sehr vergessen.
Ja, zu Recht.
Ja.
Zu Recht. Das wäre auch mal eine schöne Folge Fußballspiele, die man zu Recht vergessen hat. Und jeder muss 5 benennen. Das können wir uns fürs übernächste Mal vornehmen.
Für den Jahresabschluss.
Ja, 5 Clubspiele, die man zu Recht vergessen hat.
Aber dann, erinnert man sich dann ja nicht.
Dann, das ist auch stimmt. Das ist schwierig. Da will Fein noch ein bisschen an dem Konzept.
Ja.
Und man muss, um sich unbeliebt zu machen, bei den Verantwortlichen 5 Spiele aus dieser Saison nehmen. Damit es ein bisschen wieder ein bisschen mehr Ärger gibt. Es ist alles so nett und freundlich inzwischen da.
Ich muss mal wieder ein paar Fragen in der Pressekonferenz stellen.
Ja, genau. Aber morgen bist du gar nicht, oder?
Nee.
Gut. Ich auch nicht. Nee, ich habe morgen frei. Ich glaube, ich bohr morgen irgendwas. Ich weiß nicht, was mich da jetzt inspiriert hat, aber ja. Gut. Vielen Dank. Wir sind, glaube ich, wir haben die essentiellen Dinge nicht beantwortet.
Wie immer.
Und trotzdem eine Dreiviertelstunde rumgelabert. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Mir zumindest. Mitunter.
Mitunter.
Wenn ich mal zugehört habe, fand ich es ganz gut. Aber sonst. Gut, vielen
das
Dank
ist,
euch
beiden. Das ist das Fazit, das momentan auch ganz viele meiner Schüler im Online-Unterricht haben.
Ja, auch darüber könnten wir drei, glaube ich, auch einen Podcast machen. Also ohne, dass ich jetzt ich als moderierender Mensch und ihr redet über Mebis.
Ja, wir benutzen es nicht.
Das
ist der große Vorteil. Das merke ich jetzt gerade.
Uli soll es benutzen, aber es...
Ja, wir würden es gerne benutzen, wenn es gehen würde.
Aber man hat doch Server in Kasachstan angemietet, dachte ich.
Ja. Man kann jetzt über eine App, die sich Moodle nennt, habe ich gelernt,
ja, ist wieder was
diese
anderes.
Sachen auch runterladen.
Ja, ja.
Das ist vollkommen überfordert.
Ich bin froh über das Kindergartenkind in meinem Haushalt.
Ich muss auch ehrlich sagen, bin ich auch.
Ja, das ist.
Dass meine Tochter nicht eingeschult worden ist, obwohl sie jetzt 6 geworden ist.
Ja, herzlichen Glückwunsch, falls es gerade war.
Ich lasse jetzt meine 8-Jährige ausrechnen, was passieren muss, bitte, mit der Club morgen in der Tabelle auf Platz 10 abrutscht.
Das ist
beschäftigt
das ist, des Tages. Das ist ein sehr gutes Vorhaben. Und das kannst du uns dann nächste Woche erzählen. Wir hören uns ja nochmal nach dem Spiel gegen Aue.
Nach diesem
schrecklichen. Ja, okay. Bis dahin, vielen Dank euch beiden. Tschüss.
Schöne Woche. Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.